ARD Sounds.
Hey, ich bin Malte und ihr hört die Score Snacks, euren Lieblingsfilmmusik-Podcast. Und das, was ihr an Musik hier gerade hört, das ist Oscar-prämierte Filmmusik. Aus dem letzten Jahr. Der Film heißt Der Brutalist und natürlich haben wir diese Musik hier auch besprochen. Die Folge heißt Betonmusik und ihr findet sie in eurer Podcast-App oder bei ARD Sounds. Und dieses Wochenende wird ein Nachfolger gesucht. Denn die Oscar-Verleihung steht an und 5 Scores und Komponisten sind nominiert. Und ja, es sind nur Männer. Und wie im letzten Jahr widme ich mich auch jetzt wieder der Mammutaufgabe und schaue, beziehungsweise ich höre mir alle nominierten Filmmusiken an. Und dann zeige ich euch zu jedem Score einen besonderen Aspekt, den ich spannend finde. Viel Spaß dabei.
Score Snacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
Die USA. Die Zukunft? Das Land wird von der Polizei und reichen Rassisten regiert, die keinen Widerstand dulden. In friedliche Aufstände werden bewusst Unruhestifter eingeschleust, um diese Demonstrationen dann blutig niederzuschlagen. Linke Terroristen befreien Immigranten aus Internierungslagern. Chaos. Der gealterte, linksradikale Widerstandskämpfer mit dem Decknamen Bob lebt mit seiner Tochter in einer Zufluchtsstadt. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein. Seine Taten kommen ans Licht und eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt.
Der Komponist Johnny Greenwood, übrigens der Gitarrist von Radiohead, der braucht nur diesen einen Akkord, um uns komplett zu verwirren und in diese extreme, abstruse Welt des Films zu ziehen. Musiktheoretisch ist das ein Vorhalt, also ein Akkord, der sich auflösen muss. Man wartet da richtig drauf. Das Auflösen, das würde dann so klingen. Aber hier bei Greenwood ist die Auflösung schon mit drin im Akkord. Die Streicher spielen nämlich einen D-Dur-Akkord über diesem Vorhalt. Also Anspannung und Entspannung gleichzeitig. Das ist irgendwie sinnlos und vertane Energie. Wenn ihr aber den Film gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass das perfekt zu diesem abstrusen Komödien-, Drama-, was auch immer Mix passt. Ich kenne übrigens viele Leute, die Musik von One Battle extrem genervt hat. Für mich ist es natürlich große Kunst. Ich gehe jetzt sogar noch weiter. Ich würde sagen, Greenwood ist der erste Komponist, der es nicht nur mit einem Akkord, sondern eher mit einer Note zur Oscar-Nominierung gebracht hat. Einer genialen Note. Und zwar hört ihr hier im Hauptthema und auch im ganzen Film immer wieder ein G auf dem Klavier. So viel G, dass man sich irgendwann sicher ist, das ist die Tonart, das ist das Fundament. Aber drumherum gibt's eben kein G-Dur, sondern alle anderen Tonarten, die so ein G möglich macht, die ein G im Akkord haben. S-Dur, C-Moll und eben dieser Vorhalt D-Dur. Das ist ziemlich simpel, aber genial und frisch und ihr merkt schon, ich bin begeistert. Ist, glaube ich, auch mein Favorit für den Oscar. Der könnte aber auch, und das ist mein zweiter Guess, gut an Blood and Sinners gehen. Den Score von Goranson haben wir schon besprochen, wir haben ihm sogar eine ganze Folge gewidmet. Schaut gerne in unserem Podcast-Feed nach, ich verspreche euch, das lohnt sich. Hier geht's aber weiter und schon wieder mit einem sehr experimentellen Score. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die sind in Hollywood gerade in.
Bienen, Keller, Raumschiff.
Nur diese drei Worte bekam der Komponist Jerzykin Fendricks vom Regisseur Yorgos Lanthimos für seine Arbeit an Bugonia. Er kriegt also keine Inhaltsangabe, keine Schauspieler, kein Setting und keine Zeitangaben. Das passt mir jetzt auch ganz gut, denn so muss ich euch nicht spoilern. Denn Bougonia funktioniert am besten, wenn man nicht allzu viel darüber weiß. Also, jetzt gibt's Blind Listening zu Bienen, Keller und Raumschiff. Die Bienen, die hört ihr gerade. Flirrende Streicher mit hübschen Flöten darüber. Irgendwas zwischen Wahnsinn und Schönheit. Das ist Keller. Und das erinnert mich dann doch an den Score von Fendricks zu Poor Things. Auch dazu haben wir eine Folge. Da hat er die Instrumente immer wieder sehr verfremdet. Und hier verfremdet er das Fagott. Das schnattert immer wieder über diesem Bassgewummer. Bevor der Track dann in einen mächtigen, Beethoven-artigen Trauermarschrhythmus endet. Diese Stelle hier fasst eigentlich super zusammen, was ich so an Fendricks Art zu komponieren mag. Er geht mit so einem riesigen Orchesterapparat unkonventionell um. Und so schafft er dann richtig avantgardistische Klänge. Aber gleichzeitig merkt man, dass er das Handwerk extrem gut drauf hat. Aber ich verliere ein bisschen meinen roten Faden, sorry. Also, Bienen und Keller haben wir jetzt gehört, fehlt noch das Raumschiff. Und spaciger geht's ja wohl kaum. Musik zu drei Stichwörtern zu komponieren und dann auch noch Oscar nominiert zu werden, das ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Diese elektronische Musik hier, die ist ein guter Übergang zu unserem nächsten Oscar-Score-Kandidaten, denn da spielt Elektrizität im Score und auch im Film eine große Rolle.
Viktor Frankenstein ist fast am Ziel. Er weiß das Todesurteil zahlreicher Verbrecher für sich zu nutzen. Er zerstückelt ihre Leichen und schafft aus ihnen etwas, was noch nie jemandem zuvor auf diese Weise gelungen ist. Einen Menschen. Oder wohl eher eine Kreatur. Es fehlt nur ein letzter Funke, um sie zum Leben zu erwecken. Er schließt sie an eine Apparatur, es gewittert, Blitze zucken, Strom fließt. Doch der Erfolg bleibt aus. Erstmal. Viktor Frankenstein geht ausgelaugt zu Bett. Doch als er am nächsten Morgen die Augen aufschlägt, steht die Kreatur vor ihm. Sie lebt. Frankenstein hat den Tod besiegt.
Die Musik zu Del Toros Frankenstein, die stammt vom Filmmusikmeister Alexandre Desplat. Seinen speziellen Stil haben wir schon mal in einer ganzen Folge Scores Next besprochen. Und ich muss bei Frankenstein auch immer wieder an Shape of Water denken. Denn auch da ging es um ein Monster, das eigentlich keins ist, und es gab dazu zerbrechliche und zarte Musik. Und dieses Rezept, das führt er hier fort. Denn so klingt ein Hauptthema von Desplat in Frankenstein. Ein Motiv aus 7 Noten auf einer Geige, ohne festes Ziel und weit oben schwebend. Darunter ein dumpfes elektronisches Wummern und ein immerwährendes Hafenglissando. Und dann auch noch ein ätherischer Chor. Eine sehr feine Musik für harte Bilder. Frankenstein zerschneidet Leichen, die Kreatur brüllt und zeigt ihre unbändige Kraft. Das ist auf jeden Fall gut gemachtes Musikhandwerk. Aber für mich gibt's am Ende gar nicht so viel Aufregendes Neues in dieser Desplat-Formel. Es bleibt also noch der Score zu Hamnet von Max Richter. Max Richter ist ja bekannt für seine New Classic-Werke. Viele Menschen weinen bei diesem Film. Das liegt sicher auch an der Musik. Warum für mich diese Trauer musikalisch nicht so ganz funktioniert hat, das erzähle ich euch jetzt noch zum Abschluss dieser Oscar-Folge.
Will und Agnes lieben sich. Umgeben von schönster englischer Landschaft haben sie die glücklichste Zeit ihres Lebens. Sie setzen sich über strenge Eltern und überkommene Sitten hinweg und folgen ihren Herzen. Und es dauert nicht lang, da ist Agnes schwanger. Und es bleibt nicht bei einem Kind. Das junge Paar wird 3 Kinder bekommen. Will zieht es beruflich nach London zu den Theatern der Hauptstadt. Agnes bleibt derweil im Dorf und wacht über ihre Kinder. Doch einen kann sie nicht beschützen. Der kleine Hamnet stirbt grausam an der Pest.
In Hamnet wird das Leben von William Shakespeare beleuchtet, mit Fokus auf seine Familie. Trauer, Freude, Verliebtsein, das alles erleben Will und Agnes wie heute. Sie sprechen auch wie heute, nur an den Kulissen erkennen wir das 16. Jahrhundert. Und auch in der Musik von Richter, da klingen Geigen, Chor und Klavier nach moderner Klassik, zum Entspannen und Träumen. Seine Streicher, die spielen immer ganz nah am Mikro, in gefälligen Harmonien und verschwimmen mit Elektronik. Die klassische, damalige Form von Musik, die ist nur ein ganz loses Korsett, das man aber manchmal im Film findet. Hier zum Beispiel. Diese Basstöne, die bilden ein Grundgerüst und ein festes Schema. Ihr hört hier bestimmt auch sofort die Anlehnung an Bachs C-Moll-Passacaglia. Also, was ist Hamnets Musik? Historische Form für historischen Stoff mit ein bisschen moderner Klangfarbe zum Schwelgen. Das ist vielleicht ein bisschen berechnend gemacht, aber doch noch ganz charmant umgesetzt. Doch dann... dann kommt dieser wirklich dramatische Schluss von Hamnet.
Das Globe Theatre in London. Agnes ist überwältigt von den Menschenmassen, die rundum in den Rängen sitzen oder sich unter freiem Himmel um die Bühne drängen. Alle sind gekommen, um das neue Stück ihres Mannes zu sehen. Will. William Shakespeare. Das Stück heißt Hamlet. Zuerst versteht sie nicht, was da auf der Bühne passiert. Doch dann dämmert es ihr. William hat in diesem Stück den Tod seines Sohnes verarbeitet. Das Publikum weint ergriffen und mittendrin Agnes, die endlich loslassen kann.
Die Kunst ist für den Künstler Shakespeare also nicht mehr als eine emotionale Psychotherapie. Naja, wie sage ich es am besten? Klar geht dieser Moment in Hamnet ans Herz. Es ist aber auch bereits das, glaube ich, 9. Mal, dass dieses sentimentale Geigenstück von Max Richter bei einem emotionalen Höhepunkt eingesetzt wird. Als würde er sagen wollen, jetzt bitte weinen. Arrival, Last of Us, The Handmaid's Tale, Shutter Island, immer ist dieser Track On the Nature of Daylight dabei. Richters Stück ist auch wieder eine besondere musikalische Form. Sie ist beinahe ein Palindrom. Das bedeutet, man kann es rückwärts spielen und es klingt ähnlich. Das steht für Neuanfang, für Spiegelung, für wiederkehrende Momente und allgemein den Kreislauf des Lebens an sich. Wenn dann auch noch diese klagenden Streicher spielen, dann macht uns das natürlich emotional. Wisst ihr, warum das für mich einen faden Beigeschmack hat? Wir sehen hier einen Film über die Kraft von Kunst. Aber der neuen Kunst eines Filmmusikkomponisten vertraut man nicht. Stattdessen setzt man seinen 100-fach bewährten Hit ein. So klingt übrigens der Track, den Richter eigentlich für diesen emotionalen Höhepunkt geschrieben hatte, der aber von der Regisseurin in letzter Minute ausgetauscht wurde. Tja, die Filmmusik. Ein hartes Business voller Kompromisse. Insofern bin ich doch dankbar, dass dieser Jahrgang wieder so unterschiedliche, teils auch wirklich spannende neue Ansätze und Musiken bringt. Wenn ihr einen Favoriten für den Oscar habt, dann schreibt es gern in die Kommentare und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Scoresnacks ist eine Produktion von SWR Kultur. Ich bin Malte Hemmerich, der Host und Autor dieser Folge. Redaktion und Sprecherin Henriette Schröers, Produktion Malte Hemmerich und Michael Bast. Assistenz Annika Knoch. Schreibt mir euren Lieblingsscore per Mail oder in die Kommentare. Falls ich ihn noch nicht analysiert habe, dann kommt er auf unsere Wunschliste. Und ich habe jetzt noch einen Tipp für alle Cineasten unter euch oder einfach Leute, die gerne ins Kino gehen, so wie ich. Wer kurz und knackig erfahren möchte, welche Kinofilme sich gerade lohnen oder auch nicht, dann hört ihr am besten rein in den Podcast Kino Kompakt. Neue Folgen gibt's immer mittwochs in ARD Sounds.